Geschichte der Chartisten von 1832 bis 1848. Achter Abschnitt. Während, wie wir erzählten, die Sozialisten ihren Versuch machten, das System Owens praktisch auszuführen, während die Agitation gegen die Stempeltaxe, gegen das Fabriksystem und gegen das neue Armengesetz im besten Zuge war, hatte der Irländer Fergus O'Connor seinen Fuß auf britischen Boden gesetzt und den ersten Anlauf genommen, um die Bewegung des englischen Volkes in seine Hände zu nehmen. Sein Unternehmen war nicht das leichteste. Schon als Irländer, der stets von den Briten mit etwas zweideutigen Augen betrachtet wird, hatte er mit mehr Vorurteilen als mancher andere zu kämpfen. Die meisten Schwierigkeiten machten ihm indes die Führer der alten Radical Reformers, welche nach und nach konservativ in ihren Ideen geworden waren und sich durch den ersten besten sprudelfrischen Geist nicht aus ihrem Schlendrian herausreißen lassen wollten. Durch die teilweisen Erfolge der letzten Jahre hatte sich eine gewisse Aristokratie unter den revolutionären Leuten gebildet, die größtenteils aus abgenutzten und verschlissenen Individuen oder aus solchen bestand, die in gewissen Lieblingspunkten disappointiert den Mut zu weiteren Anstrengungen verloren und sich mürrisch in sich zurückzogen, indem sie die jüngeren Agitatoren neidisch anbellten. In gewisser Beziehung gehörte auch der alte Jackson, der uns im vorigen Kapitel die Entwicklung der Radical Reformers schilderte, zu diesen Leuten. Je mehr O'Connor an Einfluss gewann, desto inniger neigte sich mein alter Freund der letzten, äußersten Spitze der Partei der Radical Reformers zu, die sich in dem in Birmingham lebenden bekannten Sturge personifizierte. Seine Abneigung vor den Chartisten ging sogar schließlich so weit, dass er entschieden mit ihnen brach und ihren Chef O'Connor in einer sehr ausgearbeiteten Broschüre von unten bis oben angriff. Wir müssen gestehen, dass es ihm gelungen ist, O'Connor manche Inkonsequenzen nachzuweisen. Nichtsdestoweniger scheitert aber all sein Scharfsinn an den vielen guten Eigenschaften jenes merkwürdigen Mannes, und wir glauben, unbeschadet unseres Helden den Beginn der Jacksonschen Broschüre erwähnen zu dürfen, da sie uns in sehr lustiger Weise das erste Auftreten unseres O'Connors schildert. Gern, beginnt Jackson, machen wir mit Fergus O'Connor den englischen Radikalen ein Geschenk. So drückte sich Daniel O'Connell einst aus, und dass er überhaupt dies Geschenk machte, dass er es so gern und zu damaliger Zeit gab, das zeigt nur zu deutlich, dass Daniel viel früher als die englischen Radikalen wusste, wie es wirklich mit diesem Geschenke aussah. O'Connor hatte seine Anlage zu einem politischen Agitator und seine Ausdauer in allem, was er unternahm, genügsam in Irland bewiesen. O'Connell griff ihn daher auf und hoffte, aus seiner wilden Hast allmählich einen nützlichen Eifer zur Erringung gleicher Rechte und Gesetze Irlands mit Altengland zu machen. Die Hoffnungen O'Connells schlugen aber fehl, denn nachdem er Fergus zu einer Stellung erhoben hatte, in welcher er etwas leisten konnte, zeigte es sich nur zu bald, dass seine Indiskretion mehr schadete, als sein Mitarbeiten nützte. O'Connors Rücksichtslosigkeit und seine Wut, in allen Dingen das Kommando übernehmen zu wollen, zwangen O'Connell, ihn entweder als unbrauchbar laufen zu lassen oder sich der Gefahr auszusetzen, stets die Sache seines Landes durch ihn kompromittiert zu sehen. Daher die Bereitwilligkeit Daniels, sich O'Connor vom Halse zu schaffen. Die englischen Radikalen nahmen indes das Geschenk an. Sie waren damals in einer sonderbaren Lage. Mit jedem Tage wurde es ihnen klarer, wie die Reform Bill doch nur von sehr geringfügigen Folgen für die Masse des Volkes sein könne. Mehr als je fühlten sie sich in ihren Hoffnungen getäuscht, und von allen Seiten drängten sie sich zu einem neuen Sturm zusammen. Da trat Fergus O'Connor, Esquire, früher Member of Parliament für Cork, Barrister at Law, der Sprosse altirischer Aristokratie, mitten unter sie. Imponierend durch sein Äußeres, gewinnend durch seine Versprechungen, sowohl auf die Whigs losschlagend, weil sie nicht genug reformiert hatten, als auch auf die Tories, weil sie sich gegen jede Reform gesträubt hatten, und nur die Demokratie erhebend bis in den Himmel. Seine Beredsamkeit, seine Energie und seine pekuniären Mittel waren so bedeutend, dass bald die Kunde seines Erscheinens durch das ganze Land drang und namentlich in den Fabrikdistrikten schnell ein Haufe Bewunderer seinen Schritten folgte, die sich gern von ihm wiederholen ließen, dass er ihr devouiertester, determiniertester und unbestechlichster Freund und Anwalt sei. Dieser Erfolg machte ihn so üppig, dass er schon gleich von vornherein alle übrigen Leiter der Volkspartei zu verdächtigen suchte und überhaupt jeden Angriff, der nicht ganz seiner Meinung war. Die Versicherung, dass sich die ganze Presse gegen ihn verschworen habe und nichts von seinen Reden erwähnen wolle, weil sie nur zu gut die Wichtigkeit derselben spüre, setzte mehrere Skribenten in Bewegung. Andere bestach er durch Geld. Man fing an, sich für ihn zu interessieren. Sein Anhang wuchs zusehends, und es dauerte gar nicht lange, da stand der große Demagoge schon in seiner vollen Glorie da. Soweit Jackson. O'Connor hatte erreicht, was er wollte. Seine Gestalt hatte hinfort ein paar Mal 100.000 Menschen zum Hintergrunde. Bei jedem Meeting konnte er auf einige hundert gute Fäuste rechnen, die ihm auf jeden Wink durch den rasendsten Applaus antworteten. Die Sache war im Gange, sie brauchte nur possiert zu werden. Hierzu war vor allen Dingen ein großer Schlachtruf nötig, irgendein Wort, ein Schrei, wie man ihn gern zur Losung der Partei macht. O'Connor erfand das Richtige, indem er das »Hurra für die Volkschart« anstimmte. Die Volkschart, von einigen Radical Reformers entworfen, enthielt fast dieselben Punkte, für welche man schon bis zur Reform Bill agitiert hatte. Jährliche Parlamente, allgemeine Wahl, Votieren durch Ballotage, gleiche Repräsentation, keine Eigentumsqualifikation und Bezahlung der Parlamentsmitglieder. Das sind die 6 Punkte, welche die Chartisten bis auf den heutigen Tag als Ziel ihrer politischen Bestrebungen verfolgen. O'Connor machte sich verbindlich, für dieselben in die Schranken zu treten, und da sich die Masse des Volkes immer dichter um ihn scharte, so verschwand allmählich die Benennung Radical Reformers, und die revolutionäre Partei nahm von der Chart den Namen Chartisten an, indem sie O'Connor als Chartist Leader auf den Schild erhob.